Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Früher haben wir einfach gemacht. Niemand musste dazu eine Erlaubnis oder eine Förderung bekommen. Heute sind Eigeninitiative und Eigenverantwortung wie erstickt. Und mit diesem Zitat von Alice Schwarzer in ihrem letzten Interview mit der NZZ sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Vielen Dank für dieses wunderbare Zitat. Alice Schwarzer, die große Heldin, auf deren Schultern wir stehen, mit meiner Einschränkung, ihre Russland-Position passt immer noch nicht, aber großartig. Großartig, sie hat absolut recht. Früher haben wir einfach gemacht, das sage ich auch als 80er-Jahre-Kiddie, Studentinnen, Revolten und alles. Wir haben einfach gemacht, wir haben uns überhaupt nicht gekümmert, ist es erlaubt, ist es Mehrheit, ist es whatever, sondern let's do it. Frauenräume zum Beispiel, da möchte ich schnell den Hörern und Hörerinnen und auch dir Küken als jüngere Generation.
Wir Küken von bald 50 Jahren.
Ja. Nein.
Und, der Mythos was, ist alles.
Mythos der ist Mythos, alles. Der Mythos, das Narrativ ist alles. Was ich so toll fand an der Frauenbewegung der 80er Jahre war, dass wir uns wirklich Frauenräume erobert haben. Also wir haben diese Frauendisco, die ich immer erwähne in Bern, in einem total konservativen Kaff, dass wir jeden Freitag wirklich ausschließlich Frauen zum Tanzen eingeladen haben. Und ich bin immer von 8 Uhr bis 4 Uhr morgens durchgetanzt unter Frauen. Ich sag euch, das ist so ein tolles Gefühl mit mittelmäßiger Musik. Sorry, ich mag die 80er nicht so. Aber das
ich
ist
liebe
mein
sie.
Ah, sehr nice. Sehr nice. Ist, aber ja. und an der Türe standen ein ganz muskulöser Mann und natürlich die beste Lesbe von Berlin, Bern, die ist nach Berlin gegangen. Ich will den Namen nicht nennen, aber die haben alle Möchtegern-Frauen abgehalten davon, den Frauenraum zu betreten. Es war geil. Wirklich
ja,
geil.
Ja.
Es ist ein gutes Lebensgefühl.
Ja. Ich finde das Zitat aus mehrerer Hinsicht total interessant und auch richtig und hab's sehr bewusst jetzt genommen, um damit einzusteigen für heute. Überhaupt das ganze Interview von Alice Schwarzer in der NZZ ist sehr, sehr lohnend. Sie geht da auf viele, viele Themen ein und hat in vielen, vielen Punkten einfach recht. Man ist ja momentan auf Tour mit ihrem Buch, über das wir auch schon gesprochen haben, Feminismus pur, 99 Worte. Eine Empfehlung auch an dieser Stelle. Also sie hat natürlich recht, bei diesem Frühjahr haben wir einfach gemacht. Und genauso kenne ich es selber auch und ich kenne es auch aus Erzählung der etwas älteren Generation, absolut richtig. Also dieser Punkt Förderung, da ist aber natürlich noch mal was anderes drin. Eine Förderung hätte es damals gar nicht gegeben. Weder in den 70ern, noch in den 80ern, noch in den 90ern, noch in den 2000ern gab es Geld für Frauenprojekte.
Genau.
Da kann man immer sagen, das hat was Gutes und was systemisch absolut Falsches. Ne? Das Gute ist, was entsteht eben frei.
Ja.
Der Nachteil ist, ganz, ganz viel ist eben nicht entstanden, weil es systemisch auch nicht gefördert wurde. Und ich denke da natürlich als Wissenschaftlerin, die ich mal war, an Gesamtausgaben der Werke relevanter Denkerinnen, Schriftstellerinnen, Philosophinnen, die einfach keine Förderung bekommen haben. Oder Forschungsprojekte zu Frauen gab es einfach ganz begrenzt nur, ne? Und meistens nur, wenn du Verrückte gefunden hast, wie du und ich, auch welche sind, die es einfach trotzdem gemacht haben.
Genau, und da möchte ich schon was sagen. Also eben, es macht frei. Ich finde, wir haben in die Podcasting großartige Folgen gemacht über die sexistische Enteignung von Frauen. Und die findet natürlich statt, indem ganz wichtige Frauenprojekte ökonomisch nicht gefördert werden, sondern total patriarchale, zum Teil auch jetzt in der Kultur antisemitische Projekte mit Millionen gefördert wurden, die dann auch ein bestimmtes Medienpotenzial entwickeln, bla bla bla. Aber in den 80er, 90er und auch in den Nullerjahren gibt es so viele Fraueninitiativen, die dann wahnsinnig mehrheitsfähig wurden, ohne ökonomischen Beistand, die aber dann, so wie ich auch, ökonomisch extrem viel erwirtschaftet haben, weil es in der privaten Wettbewerbsgesellschaft eben genau diese, nicht nur Nischen, sondern Räume gibt, Plätze gibt, die ganz viele Menschen auch dazu animieren, ja, das wollen wir unterstützen als Individuen oder mit Eintritt oder mit Unterstützung, mit Förderung aus privater Hand.
Weil daraus sagen, auch Unternehmensideen entstanden sind. Also ja, man kann das ja durchaus ein bisschen professioneller auch formulieren, ne?
Ja.
Also ganze Unternehmen sind da entstanden.
Genau, das
ob
sind
jetzt
so
von einer Frau oder von mehreren.
Sind ganz ähnlich wie die Startups in San Francisco, wo ich jetzt gerade eine Woche war. Und das ist ja die tolle Idee der freien Marktwirtschaft, dass du mit Startups ganz viele private, also individuell Menschen begeistern kannst für Räume, für Projekte, für Nachhaltigkeit, für Feminismus, für Frauenprojekte vor allem. Und da entsteht ganz viel. Und das Problem, das wir ja feststellen, seit 10 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ist dieser Verwaltungskapitalismus, dass all diese tollen Ideen, die quasi aus der Privatwirtschaft entstanden, dann bürokratisiert werden. Und damit nimmst du ihnen manchmal die Schlagkraft oder überhaupt den Ursprung der Frauenräume. Und das finde ich schon spannend, wie sich das so entwickelt hat. Durch die Bürokratisierung. Also es ist nicht nur gut, wenn der Staat dann plötzlich diese freie marktwirtschaftlichen Initiativen sich anzueignen beginnt.
Nee, ist es nicht. Und das ist ja auch etwas, was wir sehen können, dass diese freien Fördermittel, und das hat immer, meine Oma würde sagen, alles hat seine Vor- und Hinterteile, ne? Also wir sehen in den letzten Jahren einen immensen Anstieg an freien Fördermitteln und damit auch an Förderung von freien Projekten, aber auch eine riesige politische Einflussnahme, was denn gefördert wird. Und lustigerweise oder bittererweise oder freierweise kann man auch sagen, die Projekte, für die es in den 80er, 90ern und 2000ern kein Geld gab, also diese freien Frauenprojekte, die werden unter diesen Bedingungen eben auch nicht gefördert, weil sie nicht in das politische Schema passen.
Und da schnell meine These des Verwaltungskapitalismus, dass hier eine Ideologie auf feministische, progressive, nachhaltige Projekte gestülpt wird, von Staates wegen, die dann statt den freien Markt der Ideen sich entfalten lassen, eine bestimmte ideologische Richtung in diese Projekte geben.
Ja.
Und das gibt dann Millionen geförderte Projekte. Ich denke da an die Wiener Festwochen, die von Milo Rau, dem absoluten Antisemiten und Antizionisten, der ein Millionenprojekt der Wiener Festwochen nach wie vor bespielen kann, obwohl er beispielsweise von der Nobelpreisträgerin als des Antisemitismus
Jelinek,
genau, Elfriede Jelinek, die auch sehr oft mit Milo Rau zusammengearbeitet hat, der darf einfach mit einem Millionenprojekt die Wiener Festwochen in einem Revolutionsduktus bespielen, der antiwestlich, antidemokratisch aus meiner Sicht und sehr antisemitisch konnotiert ist. Und deshalb Vorsicht bei der Übernahme von freien Projekten durch den Staat.
Ja, und zwar egal, welche Ideologie dahinter steht, ne?
Genau,
Also
genau.
Förderung, ich finde immer, es gibt Projekte, da bin ich froh und dankbar, dass es einen Staat gibt oder staatliche Stellen oder steuerfinanzierte Stellen oder Steuerfinanzierungsverteilungsstellen,
Ja.
ne, die solche Projekte fördern. Davon gibt es viele wichtige, aber wichtig ist, dass die Grundlage unser Grundgesetz ist und nicht
Ja.
eine Ideologie. Ob
Danke,
rechts oder
danke.
links ist mir total wurscht, ist uns
Danke,
total wurscht.
danke, danke. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht immer wieder um die Freiheit. Es geht um die Freiheit, also die, also deshalb mag ich die Startups im Silicon Valley, die wahnsinnig schlecht besprochen werden in Deutschland. Deshalb mag ich, dass dieser Freiraum, gewisse Projekte zu entwickeln und private dazu zu bringen, hier zu investieren und nicht von Anfang an den Staat.
Darf ich
Und de,
nachfragen?
ja.
Weil, also was verstehst du unter Startups? Startups ist ja, Startup ist ja erstmal eine Beschreibung für ein, für ein Geschäftsmodell oder ein
Genau,
Unternehmen, was
ein neues
neu
und
an den
ja,
Start
genau.
geht. Völlig unabhängig, ob jetzt Tech oder Pflegebereich, ne?
Genau.
Also Startup ist einfach noch keine 5 Jahre alt. Die Podcastin ist kein Startup mehr. Wusstest du das
Ja, wir sind
eigentlich?
schon viel, viel älter.
Wir sind
Nee,
etabliert.
ich habe einfach, ich habe dank meinem Sohn, der im Silicon Valley tätig ist, habe ich ganz viele tolle junge Frauen und Männer kennengelernt, die eben Startups, weißt du, 20 Millionen gekriegt haben und so weiter und so fort.
Von
Und
wem
zwar
gekriegt? Von
von
Investoren.
Privat, ja, von
Okay.
Investorinnen, beispielsweise für ein Frauenprojekt. Also das, was wir in Deutschland haben, die Frauenhäuser, ist ein Startup in San Francisco. Übrigens, San Francisco, wir sollten viel mehr über San Francisco als Stadt New York reden, weil San Francisco hat einen jüdischen, demokratischen Mayor, also Bürgermeister, der San Francisco, das die Stadt, die so in den schlechten Ruf geraten ist wegen der furchtbaren Drogenszene. Also es ist,
Ja.
ich sage den Hörern und Hörerinnen, einfach Platzspitz der 80er Jahre in Zürich. Oder das war, das ist, es ist so tragisch zu sehen, wie Hunderte, Tausende von Menschen den Drogen anheimfallen und obdachlos werden. Also es ist, also Drogengeschichten sind wirklich schrecklich. Und er hat genau das gemacht in San Francisco, was Zürich dann auch mit dem Platzspitz gemacht hat. Also Hilfeleistungen für die Drogensüchtigen zu bringen, damit sie von den Drogen oder mit den Drogen einigermaßen ein würdevolles Leben leben können. Er hat die Stadt quasi auch aufgeräumt, eben von den völlig anarchischen Verhältnissen, die Tausende von Drogensüchtigen in eine Stadt bringen. Oder also ich will Triggerwarnung, also das war furchtbar. Also das war wirklich für Menschen, die noch eine Würde haben, war völlig würdelos. Also die Fäkalien lagen überall hin und es war, weißt du, erbrochen und bla bla bla.
Warst
Also
du
alles.
in der Zeit auch mal in San Francisco, als es so
Nein,
schlimm war?
nein, ich habe
Also
es nur erzählt gekriegt.
ich habe persönlich eine enge Beziehung zu San Francisco, weil ich da geheiratet habe.
Ja.
Und das war einfach damals eine wunderschöne, tolle Stadt. Und
Ist
danach,
es
so
wirklich?
in den so Mitte der 10er Jahre, habe ich angefangen zu hören, dass sich das so schlimm entwickelt. Und da die Drogenzombies, ne, das war so
Ja.
der Ausdruck, rumliegen, rumgehen und der öffentliche Raum nicht mehr sicher ist. Das war
Genau.
das, was mir erzählt wurde.
Genau. Und das war ganz krass unter Bidens Zeit, also in der Covid-Ära und der fürchterlichen Herrschaft eines völlig anarchischen Linksdemokraten. Aber jetzt hat so ein Medium, wie sagt man, ein Mitte-Demokrat San Francisco übernommen. Jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr präsent, warte schnell. Genau, der 46. Mayor ist Daniel Lurie. Er ist wirklich einer der Mitte-Demokraten, die die Stadt quasi in Anführungszeichen aufgeräumt hat. In einem demokratischen Sinne viel Empathie, für die Süchtigen, viel Empathie für die Homeless, viel Empathie auch für Law and Order im öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum in San Francisco ist großartig. Es ist eine wahnsinnig entspannte Stadt. Du siehst übrigens auch keine Islamisten auf der Straße, also Kopftücher oder irgendwie das, was... Und das habe ich sofort realisiert. Also es ist so entspannt. Und die Menschen sind so zugewandt einander. Ich fand diese Stadt wirklich
toll. Und weißt
Hammer.
Du, wie in was für einer Zeit er das gemacht hat? Also in was
einem Jahr.
In wow.
einem Jahr.
Wow.
Und er hat die höchste Zustimmungsrate überhaupt, die je ein Mayor, also ein Bürgermeister von San Francisco je erreicht hat.
Das macht ja Hoffnung für die Dems in den
absolut,
Staaten. Oder,
absolut.
Also natürlich ist er in der Minderheit noch wahrscheinlich mit
aber
seinem
da kommen
Ansatz.
Wir Da
er scheint wirklich zu arbeiten. Was
ja, absolut, absolut. Nein, und er schafft es mit allen gesellschaftlichen Gruppen von links und rechts dort, also weißt du, auch Wirtschaftsverbänden, die Wirtschaft von San Francisco ist am Blumen, also am Blühen. Er schafft es eben ganz demokratisch, so wie wir das immer diskutieren, in der Mitte der Gesellschaft die Menschen zu aktivieren. Und ich erwähne das deshalb, weil wir über San Francisco und diesen Bürgermeister, der mit allen vernetzt ist, der wirklich die Mitte der Gesellschaft, der es geschafft hat, die Mitte der Gesellschaft zu aktivieren, wieder für den öffentlichen Raum, für die Demokratie, für das Zusammenarbeiten, für das Wirtschaftliche, weißt du, auch die mittleren und kleinen Unternehmen mit Steuererleichterungen wieder zu blühen zu bringen, dass wir über den überhaupt nichts reden und in der New York Times, im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung ausgerechnet den Islamofaschisten oder Islamoguschisten Mandami von New York immer wieder hören. Oder? Und das finde ich so, das Narrativ ist enorm entscheidend. Das ist auch enorm entscheidend für die amerikanische Politik.
Ja, zumal er ja, also du machst mich jetzt sehr neugierig, ich habe noch nie von ihm gehört, ich gebe es zu. Zumal er ja offensichtlich Probleme tatsächlich löst, die vorher eine Stadt gelähmt haben. Das könnte ja auch für andere Städte interessant sein.
Lösungsorientiert, so wie wir es in die Podcastin immer wieder sagen und wie die Ronerin uns immer wieder erklärt, welche politischen Ebenen tatsächlich auch Lösungen bringen, oder? Und bei ihm ist es ganz klar, in der Stadt, und das war auch auf der Stadtführung von einem chinesisch-mexikanischen Führer, war toll, der hat genau das erzählt. Wir haben endlich einen Bürgermeister, der es schafft, die unterschiedlichen, weißt du, San Francisco ist so divers, die unterschiedlichen Interessengruppen auch auf einen öffentlichen Raum zu verpflichten, weil wir alle die Stadt lieben. Und das siehst du an San Francisco. Das hast du übrigens auch gesehen in Paris. Also weißt du, die ökologische Umwandlung von Paris, also die neue Verkehrsordnung unter Hidalgo, die leider durch einen Islamo-Gauchisten ersetzt wurde. Aber die hat es in 5 Jahren geschafft, Paris zu einem öffentlichen Raum zu machen, in welchem sich die unterschiedlichen Gruppen von Menschen frei und zugewandt begegnen können. Weißt du, es gibt keinen Hass, es gibt auch nicht den Hass durch die Kleidung oder durch die ideologisch bestimmte Art und Weise, wie du dich in der Öffentlichkeit äußerst. Also diese Großgebete der Muslimbrüderschaft, die jetzt im Times Square quasi den öffentlichen Raum besetzen mit ihren Gebeten, oder? Das ist eine Kampfansage in New York, oder? Und die wird unterstützt von dem Islamisten des Bürgermeisters Mandami. Du siehst, das ist echt der Gegenentwurf. Was ich spannend finde, dass ich, bevor ich nach San Francisco gereist bin, davon nie etwas in unseren deutschen Medien erfahren habe.
Ja,
und das ist ein echtes Erfolgsmodell, das sich auch auf Berlin übertragen ließe.
Tja, Tja, gucken. Reden wir über was anderes. Reden wir über die Schrumpelgurke der Woche.
Okay, also give it to me. The bad news. Give it to me. Ich habe dir jetzt die guten Nachrichten gegeben. Es gibt Städte, die sind großartig. Paris, San Francisco und zum Teil auch Rom. Okay, jetzt zu Berlin.
Nee, gar nicht Berlin, sondern kommen wir zurück zu Deutschland und kommen wir zurück zu, wir sind ja ein Medienpodcast und deswegen Schrumpelgurken auch immer gerne an Medien unseres täglichen Gebrauchsverzehrs, Vergnügens oder Missvergnügens, um Shakespeare zu erzählen, zitieren. Naja, gut, also meine Schrumpelgurke der Woche geht an den Deutschlandfunk Kultur. Denn ich, Isabel Rohner, wurde gecancelt und die Geschichte möchte ich doch gerne teilen, denn sie ist hochgradig befremdlich und ich versuche aktiv, mich darüber lustig zu machen, aber der Kern ist natürlich ein sehr ernster.
Sehr bitter.
Deswegen werde ich dich und euch teilhaben lassen und zwar ziemlich wortwörtlich. Also am 23. April habe ich eine Anfrage bekommen des Deutschlandfunk Kulturs. Das kommt ab und zu mal vor, dass man mich anfragt für irgendetwas als Expertin in Sachen Frauenbewegungsgeschichte, Historie oder Frauen allgemein. Ne, da gibt's. Das ist.
Du bist auch ja. Die Expertin dafür. Finde ich großartig. Sollte jede Woche passieren. Okay.
So. Da kriegte ich eine sehr nette Mail. Liebe Isabel Rohner, ich arbeite als freie Journalistin gerade an einem Feature für den Deutschlandfunk Kultur zur Geschichte des Antifeminismus. Und da spielt Hedwig Dohm natürlich eine zentrale Rolle. Ich würde gerne mit Ihnen über das Leben Hedwig Dohms, ihr Schaffen, vor allem in Bezug auf ihr Schreiben gegen Antifeminismus sprechen. Hätten Sie dafür in den kommenden Wochen mal Zeit? Ich habe natürlich zurückgeschrieben, unbedingt, sehr gerne. Wohnen auch beide in Berlin, lassen Sie uns persönlich treffen. Habe auch einen Termin vorgeschlagen und daraufhin nichts mehr gehört.
Oh.
Eine Woche später habe ich dann mal nachgehört. Meine Mail ging wahrscheinlich unter. Wie sieht's denn aus? Und dann kriegte ich die folgende Mail vom 4. Mai 2026. Liebe Frau Rohner, vielen Dank für Ihre Nachricht und dass Sie bereit wären, mit mir zu sprechen. Ich fürchte, ich muss meine Anfrage an Sie zurückziehen. Wie ich der weiteren Recherche entnehmen konnte, scheinen mir Ihre Definition von Feminismus und Antifeminismus zu eng. Und auch nicht dem Forschungsstand entsprechend. Out!
What the? Ehrlich? Nein!
Ich habe da zurückgeschrieben, schade, ich bin da nicht ganz einverstanden. Und übrigens, ich bin der Forschungsstand, beziehungsweise ich bin Teil des Forschungsstands.
Absolut.
Was für ein heftiger Vorwurf, den man einem Mann niemals machen würde.
Also, den Mann lassen wir schnell weg. Ich möchte schnell analysieren. Isabel Rohner ist die Editorin von Hedwig Dohm. Sie hat mit anderen Gefährtinnen das wunderbare Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland geschrieben. Sie hat ermöglicht, dass das Grab von Hedwig Dohm weiterhin gepflegt wird. Es gibt x Vorstöße von der großen Isabel Rohnerin für Denkmäler für Hedwig Dohm. Hedwig Dohm ist eine der wichtigsten politischen Figuren in der deutschen Geschichte. Und Isabel Rohner ist Teil dieser wichtigsten deutschen Geschichte. Jetzt kommt eine dahergelaufene digitalfreie Journalistin, die postkolonial quasi ein Universitätsstudium absolviert hat, kommt, wenn sie schaut, wer gibt überhaupt Hedwig Dohm heraus? Also die ganzen Schriften, großartig, alle kaufen übrigens, findet sie Isabel Rohner. Dann fragt sie sie an. Isabel Rohner findet, natürlich, ihr hättet mich schon längst anfragen sollen. Eigentlich sollte ich jede Woche im Deutschlandfunk Kultur über Hedwig Dohm reden, weil sie so aktuell ist. Und dann kommt diese dahergelaufene Postkolonialistin und behauptet, naja, ideologisch stehen sie nicht auf meiner Höhe.
Auch Hedwig Dohm steht da nicht.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, es ist so unterirdisch und so sprechend für unsere öffentlich-rechtlichen Medien, die keine Geschichtsforschung mehr betreiben oder überhaupt Kulturberichterstattung ermöglichen, sondern nur noch ideologische Pakete in Minutentakt und kodiertem Bullshit produzieren. Das geht gar nicht.
Ich gestehe es, in meiner letzten Mail an Sie habe ich dann auch gefragt, ob Sie vielleicht jetzt Hedwig Dohm auch rausstreicht Ihrem geplanten Beitrag. Weil Hedwig Dohm den Begriff Antifeminismus ja erst geschaffen hat. Anlehnung an Antisemitismus. Natürlich ihr Fokus ganz klar war Mädchen und Frauen. Ne? Und Antifeminismus bezieht sich immer gegen Mädchen und Frauen.
Danke. Nee, ich würde vorschlagen, wir machen eine Podcastin genau zu dem Thema, okay? Einfach so. Ich finde, weißt und, du kannst, wenn du gespannt. Mit den feudalen Institutionen, die sich auf ideologische Positionen, die antiwestlich, antisemitisch, antifeministisch, die sowas von völligen Bullshit-Theorien vertreten, finde ich schon, unsere Gegenöffentlichkeit wird da funktionieren. Deutschlandfunk Kultur kriegt die Schrumpelgurke hoch 3. Aber es ist eine freie, nein, nicht nur der Woche, des Jahres, des Jahrzehntes. Sorry, es ist eine freie Journalistin, die hat keine Ahnung von Tuten und Blasen.
Aber
und
ich bin ganz neugierig auf ihren Beitrag.
Die wird keinen zustande bringen. Und wenn sie einen zustande bringt, dann Karma-Punkte. Good luck for you.
Nein, ich werde mir den gerne anhören. Ich habe sie auch zugesagt und schon angekündigt, dass ich mir den mit viel Neugier und Offenheit und auch für die Podcasting-Besprechungen im Anschluss anhören werde.
Genau, also unterschätzen Sie nie the wrath of the Podcasting. Okay, aber das ist eine unglaublich, eigentlich, wir können jetzt darüber lachen, weil wir sind so viel größer als diese kleinen Geister, die da irgendwie Beiträge machen wollen zu Antifeminismus. Wir sind so viel größer und wir sind glücklicherweise ganz viele. Also von dem her, aber ich bin
froh. Und wir
froh,
sind unabhängig, das, weißt du? Das ist ja das, wo
ich bin wahnsinnig froh, dass du geteilt hast. Aber nochmals, Isabel Rohner, ich finde, es ist wirklich entsetzlich, dass du als Herausgeberin der Hedwig Dohm Werke und der kommentierten auch also als Hedwig Dohm Expertin quasi von einer Praktikantin, einer digitalen Soldatin irgendwie für den Deutschlandfunk abgewischt wirst, und es zeigt einfach, in welcher Zeit wir leben, dass nicht mehr die Kompetenz zählt, sondern die ideologische Prominenz. We don't play that game and we will win, you will lose. Wir halten das im Blick und wir machen eine tolle Hedwig Dohm-Sendung.
Ja, gerne. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, soll ich weitermachen mit Schrumpelgurken verteilen? Ich
bin was hast du noch mehr negative
Dinge?
Ja, ich
hab noch mehr.
Darf ich schnell was Positives sagen?
Oh ja.
Also, einfach nur ad personam. Ich habe nächste Woche in den Philosophienächten von in Wien, in das Dorf, da werden Hunderte von Menschen kommen. Das ist immer eine wahnsinnig schöne Location. Ich bin dann auch mit Schauspielern.
Was ist das? Ein Theater? Ein Veranstaltungsort?
Das Dorf, Veranstaltungsort in Wien, ja. Die machen ganz tolle Dinge. Und der Leo Hemmetsberger macht die Nächte der Philosophie. Mhm. Und da sind großartige Philosophinnen und Philosophen werden da eingeladen. Also der ist super. Praktische Philosophie, Leo Hemmetsberger, könnt ihr auf meiner Homepage auch nachlesen. Ich mache das seit 5, 6 Jahren mit ganz vielen Erfolg und manchmal wenigen ZuschauerInnen, aber seit 2017, also da waren Hunderte über meine Hannah Arendt Lectures. Wirklich schön, ich werde die auch alle wieder aufschalten. Und diesmal darf ich im Dorf, das Dorf sein. Ich habe jetzt den Schauspieler vergessen, sorry, ich muss den noch nachschauen. Es kommt ganz prominenter. Es ist so eine Mischung zwischen Philosophie, Musik, Nachdenken, Sinnlichkeit, Denkimpulse. Und ich mache den Anfang am 27. Mai eben in das Dorf, einen wunderbaren Veranstaltungsort von wunderbaren Frauen und Männern in meiner Generation, die das schon seit 40 Jahren machen. Und da kommen wirklich immer ganz viele Menschen.
Oh, wie schön.
Ich habe aber ein ganz heavy Thema. Ich habe Krieg und Pornokratie. Also ich habe die Strategie der sexuellen Gewalt im Krieg als Philosophie. Ich werde es aber auflösen. Am Anfang werde ich leicht beginnen und am Schluss werde ich auch leicht aufhören. Aber ich werde natürlich den ganzen Teil, den wir auch in die Podcasts immer wieder besprechen, zeigen, wie die kodierte Biopolitik den Frauen wahnsinnig schadet, vor allem durch die Sprechaktpolitik, die jetzt in Gesetzesform gegossen wird von beispielsweise Selbstbestimmungsgesetzen oder Transgesetzen und so weiter und so fort. Aber ich freue mich wahnsinnig, also das ist die gute Nachricht, dass ich diese Nacht der Philosophie in Wien gestalten kann. Dann habe ich noch einen weiteren.
Toll, alle hingehen. Wir wissen nämlich, dass wir eine große Hörerinnen- und Hörer-Community in Wien und Umgebung haben. Ja. Alle hingehen, 27. Mai, das Dorf, La Stempfli.
Unbedingt. Und dann habe ich noch einen weiteren sehr schönen Artikel, den ich empfehlen kann, den ich geschrieben habe über China. Ich habe eine Masterarbeit gemacht über die Volksrepublik China. Das wissen die wenigsten. Deshalb engagiere ich mich auch für die Geopolitik. Ich war ja große sino-historische
Expertin.
Ja, genau, Wissenschaftlerin.
Sino-Historikerin, ja.
Ja, genau. Und ich habe eben, da wurde ich auch ausgezeichnet mit meiner Masterarbeit, die hieß damals Lizenziatsarbeit, die kann man auch nachlesen. Und jetzt habe ich einen neuen Artikel im Weiterdenken Quarterly und der heißt Der Drache und der Adler, wie Berlin Peking die Werkzeuge gab und nun den größten Rivalen erntet. Und da denke ich darüber nach, wie es sein konnte, dass die Volksrepublik China quasi mit über die Welthandelsorganisation quasi alle westlichen wirtschaftlichen Unternehmen kopieren konnte, sie aber zu einer Diktatur umwandeln konnte und weshalb die Medien dies nie im Blick behielten und deshalb Deutschland quasi den Faktor, den Industriestandort Deutschland im Vergleich zum Industriestandort China nie wirklich besprochen hat, was da eigentlich passiert im Welthandel und weshalb die Medien da so eine verheerende Rolle gespielt haben, indem der Fokus nicht auf Wirtschaftspolitik geleistet wurde, sondern eben auf Identität und all diese Kulturthemen. Das ist wirklich ein schöner Artikel. Werde ich dann, ich kann ihn noch nicht publizieren, das geht jetzt noch ein paar Monate, bis ich dann auch das Go habe, damit ich den Artikel...
Ja, wir können uns alle die Zeitschrift kaufen. Das ist auch wichtig.
Genau, bei der Kohlhammer Publikation, der eigentlich ein sehr traditioneller Verlag ist.
Also aber die Zeitschrift heißt Weiter Denken.
Quarterly. Super. Ja, das quarterly. Waren die guten.
Also
das
waren nur die guten quarterly Menschen. Soll man weiterdenken. Nein, ja, genau. Nur quarterly erscheint.
I love you. Sehr so, gut. So.
Okay, gut. Ja, gut, dann komme ich jetzt wieder mit Bäm reinhauen. Aber es ist eigentlich auch ein Veranstaltungshinweis und deswegen versuche ich das jetzt positiver zu machen, als es eigentlich ist. Also, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, notiert euch alle den 29. Mai. Denn am 29. Mai macht der Club Volontaire, also eigentlich übersetzt der Freiwilligenclub, das ist ein linksliberaler Think Tank, Gedankenclub, Veranstalter. Eine Diskussionsveranstaltung in Hamburg mit dem Titel Was ist eine Frau? Feminismus außer Rand und Band.
Ach,
mit
schön.
Der wunderbaren Inge Bell, Unternehmerin, Diversity-Trainerin, Trägerin Bundesverdienstkreuz, Frau Europas, ne, renommierte Feministin Inge Bell. Dann haben wir den Journalisten Till Randolph Amelung.
Ach, schön.
Wir haben Ilse Jakobsen von der Uni Jena, die hat da einen Lehrstuhl für mikrobielle Immunologie. Und Marie-Louise Vollbrecht, Biologin, auch hier allen Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit bekannt. Die machen eine Veranstaltung. Alle, die hingehen wollen, schreibt am besten den Club Volontaire an. Dann werdet ihr erfahren, wo die Veranstaltung stattfindet. Denn was ist passiert? Kaum war die Veranstaltungsankündigung offiziell draußen und der Club Volontaire hat die beworben mit so schönen Zitaten mit den vier hochspannenden, hochkompetenten, engagierten Diskutantinnen und einem Diskutanten. Schon hagelte es Proteste.
Wahnsinn!
Die Cancel Culture hat mal wieder voll geschlagen.
Wahnsinn!
Und zwar gegen den Veranstaltungsort, die da unter Beschuss gerieten und natürlich ihre Existenz wirklich fürchten mussten und sich deswegen schweren Herzens entschieden haben, diese Veranstaltung auszuladen.
Furchtbar.
Geht
gar nicht.
Es ist furchtbar.
Wir sind im Mai 2026. Wir sind im freien Westen. What the Es geht so nicht. Leute, es geht so nicht. Wie könnt ihr eine freie Veranstaltung des freien Austauschs von vier wahnsinnig intelligenten Menschen dermaßen beschießen,
bevor sie stattgefunden hat?
Ja.
Auch danach ist es scheiße, aber bevor sie stattgefunden hat, jeden Austausch, jede Meinung, jede Meinungsfreiheit unterbinden und mit Androhung von Gewalt.
Yes. Yes, das ist klar.
Vernichten, ne?
Ja, das ist die Zerstörung des demokratischen öffentlichen Raums. Also das muss eigentlich auch rechtliche Konsequenzen haben. Du kannst es nicht. Und sorry, es handelt sich nicht um Rechtsextreme, im Gegenteil. Es handelt sich, weißt du, diese Gewaltandrohung, das ist 30er Jahre. Du bringst die Gewalt in die Straße und verhinderst die ganz normale bürgerliche Öffentlichkeit. Und dass das in Hamburg einfach so stattfinden kann, geht gar nicht. Eigentlich müsste das Kölner Forum den Diskutanten und die Diskutantinnen einladen. Also dafür müssen wir noch
sorgen. Das ist eine gute Idee. Ja, also auch da, es ist mir völlig egal, wo die Leute, die das machen, politisch stehen.
Yes.
Sie sind Verfassungsfeinde.
Yes.
Denn Artikel 5 unseres Grundgesetzes, ich empfehle allen mal wieder das Grundgesetz zu lesen, enthält den Grundsatz der Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern.
Vielen Dank.
Rüsselbimpf. Das sind Verfassungsfeinde, die Leute canceln.
Ja, sorry, Leute. Es geht um die Diskussion von Frauenrechten. Es geht um Biologie, es geht um Sprechakte. Sorry, wann haben die Institutionen beschlossen, dass man darüber nicht mehr reden darf?
Und weißt du, also der Shitstorm ging los, als Club Volontaire diese Zitate-Kacheln veröffentlicht hat. Zitate sind so groß und gut und einfach und banal und richtig. Ja. Ich kann mal eins vorlesen.
Gerne.
Das Zitat von Inge Bell. Wer nicht sagen kann, was eine Frau ist, kann auch keine Frauenrechte verteidigen. Ohne klare Begriffe gibt es keine klaren Rechte.
I love her.
Keinen Schutz. Punkt. Zitat Ende.
Es ist großartig.
Und da rasten Leute aus. Und bedrohen ein Veranstaltungsort.
Das sind die Antifeministen. Also sie sind nicht nur Anti-Verfassungsrechtler, sondern oder Verfassungs, es sind Verfassungsfeinde, sondern es sind ganz klar, das ist der Antifeminismus, über den du in Deutschlandfunk Kultur hättest reden.
Hättest reden sollen. Ja, ja, genau. Ja, Touché.
Ja,
da war Touché. Doch was.
Da war doch was. Nee, aber also das geht gar nicht. Also trotzdem, we win, they lose. Das ist der Hammer. Das zeigt eigentlich alles über den Zustand der deutschen Öffentlichkeit und gerade in Hamburg. Aber wir fragen mal das Kölner Forum an. Okay.
Hervorragend.
Geht gar nicht. Ja.
So, möchtest du noch was hören? Oder hast du noch was? Hast du noch was Schönes mitgebracht?
Und, also ich habe eigentlich was
die Spitze der Welle und mit mir geht's wieder bergab.
Also ich hab was Positives. Ab 18. Mai ist VU da. Das ist eine der besten israelischen.
Das war gestern, am 18. Mai.
Ja, heute ist der 19. Ja. Am 18. Mai ist VU da in die Staffel 5 gegangen. Ich empfehle allen VU da auf Netflix im Original Hebräisch und Arabisch zu hören. Für mich ist es ein bisschen zu woke, was wirklich total viele schockieren wird. Es ist eine israelische...
Was heißt das jetzt?
Nein, weil es immer wahnsinnig viel Verständnis hat für die PalästinenserInnen und Palästinenser und überhaupt und so. Es ist
worum geht es denn da? Ich habe davon nichts gehört. Nichts
was?
Gekriegt.
Du kennst VU da nicht?
Nein, ich lese Bücher momentan. Ich gucke kein Fernsehen und Netflix mehr.
Jetzt
gerade.
Unbedingt Serien gucken. VU da ist eigentlich die Serie, also das ist die filmische Umsetzung der israelisch- und palästinensischen Gesellschaft um die Themen. Es dreht sich um die Themen Freiheit, Religion, Sicherheit, Terrorismus und Existenzrecht von Israel. Mhm. Eingepackt, wie es die Israelis wahnsinnig gut können, die sind ja großartige Geschichtenerzähler. Ich sage nur Kafka, Josef Roth, gib mir noch die Frauen.
Naja, Jüdinnen und Juden, Israelis,
genau.
Ist ja nochmal was anderes. Ne?
Nein. Aber einfach die Erzählform.
Naja, Israel gab es noch nicht als,
als Staat. Ne? Nein, aber es geht um die Erzählform. Ich immer sage, die britisch-jüdisch-amerikanischen Erzähler, Erzählerinnen, sorry, die sind seit 100 Jahren nicht nur jüdisch, sondern sie können eben, was ich immer sage, die machen tolle Geschichten. Mhm. Philosophie ist immer noch ein deutsches Thema. Also, VU da ist eine wirklich spannende Serie über den israelischen, palästinensischen Alltag. Und jetzt gibt's in die 5. Staffel, was sehr problematisch war, also wir haben alle schon verfolgt, werden die das machen seit dem 7. Oktober und es ist offensichtlich gut gelungen, wie ich die ersten Kritiken gehört habe. Ich möchte die einfach empfehlen als positiven Input. Mhm. Der Regisseur meinte, es war die schwerste, aber wichtigste Staffel und die wird sehr gut. Weshalb erwähne ich das? Es gibt eine andere israelische Serie, die ich auch empfehlen werde, die würde und möchte. Auf Arte war die auch verhandelt in der französischen und in der US-amerikanischen Version. Die heißt In Treatment. Das ist eine psychologische Staffel. Jeden Tag werden verschiedene Menschen behandelt, quasi live in der Therapie und das ist in eine Geschichte eingebettet und es ist großartig. Ich finde einfach diese Erzählformen, ich bin ja immer daran als Historikerin, die weiß, dass Geschichte eigentlich nur Geschichten in kostümierter Form sind. Ich bin ja immer daran, unbedingt zu sehen, dass oder zu pushen, dass es Romane, Geschichte oder eben wie Hedwig Dohm als Literatin, die Romane geschrieben hat, die Menschen weiterbringen. Weißt du, wenn du in einem Roman, in einer Fiktion die Realität näher bringen kannst als die Realität, die dir das intellektuell ermöglicht, dann ist es eine geniale Erzählform. Und das wollte ich einfach empfehlen, weil ich finde so diese Aufklärungseffekte von Dokumentar, also von Dokus oder eben Serien, finde ich wahnsinnig toll. Und die, weißt du, Märchen, Geschichten, Romane, die machen uns ticken. Die machen uns Frauen auch frei. Also wie du die Literatur, wenn du die Literatur im 19. Jahrhundert im Auge hast, was du natürlich hast als Germanistin, Isabel Rohner, aber du erzählst ja immer, das ist so wichtig, dass Frauen über Frauenleben lesen dürfen, oder überhaupt eine andere Welt der Freiheit sich entwickeln und so selber frei werden. Also ich muss sagen, als Kind haben mich die Fiktionen, die Mythen gerettet über die ziemlich bittere Kindheit, die ich zum Teil hatte. Weil es eine Menschlichkeit versprach, eine Weiblichkeit versprach, der Eigenmächtigkeit und der Freiheit. Und deshalb empfehle ich mal.
Die du so in deinem Umfeld nicht gesehen hast als Vorbilder.
Natürlich nicht. Also weißt du, weil also die Realität ist manchmal ganz banal. Und ich finde schon, für Mädchen und Frauen ist es so wichtig, das sieht man ja auch in den erotischen Fantasien, eine Fiktion entwerfen zu können, die ein besseres Leben nicht nur verspricht, sondern auch aufzeigt. Von Frauen und Mädchen.
Jetzt hast du uns sehr, sehr neugierig gemacht.
Ja.
Ich habe auch noch einen Tipp zum Sehen. Ganz was anderes. Wobei, da geht es auch um Realität und Aufklärung, und zwar gnadenlos. Und das hat mich sehr erstaunt, weil es ist eine RBB-Reportage.
Ach, wie schön. Endlich mal öffentlich-rechtlich was Nettes.
Ja, und zwar gibt es auch beim RBB hier in Berlin einen sehr, sehr bemerkenswerten Journalisten, der macht ganz viel auch für unsere Abendschau. Da sagen böse Stimmen immer, das sind die Nachrichten, die so ein bisschen aussehen wie... Live aus Kiew darf ich jetzt nicht mehr sagen, sondern vielleicht irgendwie Weißrussland, ne, so hinterm Tresen werden dann die Nachrichten verlesen oder so. Aber ich gucke das gerne, ich finde das auch wichtig, dass man sich die Nachrichten anguckt aus der Stadt, in der man lebt, ne? Und es gibt da einen wirklich bemerkenswerten Journalisten, der macht immer die Nachtreportagen. Der hat so eine Reihe nachts unterwegs mit Marcel Troccoli Castro, heißt der. Und jetzt hat er eine Reportage gemacht, die auch zur Primetime ausgestrahlt wurde. Relativ kurz ist irgendwie, ich glaube 40 Minuten hat die gedauert. Jetzt ist sie in der Mediathek und auch bei YouTube, und sie heißt Prostitution unterm Penthouse. Und Marcel Troccoli Castro hat auf der Kurfürstenstraße in Berlin gedreht. Die Kurfürstenstraße ist der bekannte Straßenstrich. Gibt natürlich auch noch andere Regionen in Berlin, wo Prostitution und Frauenfleisch Kauf und Verkauf sehr, sehr live zu erleben sind, ne? Berlin hat keinen Sperrbezirk, aber die Kurfürstenstraße ist wohl der bekannteste Ort, Straßenstrich. Und diese Reportage von Marcel Troccoli Castro ist gnadenlos ehrlich. Gnadenlos ehrlich. Er
zeigt
spricht mit
Abgründe.
Den Menschen. Er spricht
zeigt
mit den. Er zeigt die Abgründe. Er spricht mit einigen Prostituierten, wenn sie denn Deutsch sprechen. Er spricht alle Probleme an, die diese Frauen haben. Er spricht mit Anwohnern und er spricht mit dem wunderbaren Gerhard Schönborn, den ich dankenswerterweise, muss ich sagen, auch persönlich kenne. Das ist nämlich der Geschäftsführer von Neustart e.V. Das ist die christliche Lebenshilfe, die sich ganz stark engagiert auf der Kurfürstenstraße, die dort auch ein Café betreibt, als Anlaufstelle, als Ausstiegsberatungsstelle für die Frauen, der die mit Kleidern versorgt, mit Essen versorgt und auch vermittelt in Therapieeinrichtungen, in Suchthilfeeinrichtungen, weil, und auch das wird gnadenlos deutlich in dieser Reportage, der Zusammenhang von Prostitution, Elend, Kriminalität, Drogen, Sucht, Ausbeutung und Tod. Und das finde ich total wichtig, dass es sowas gibt. Und ich war mal wieder schockiert, weil in dieser Reportage auch ganz klar thematisiert wird, wie verzweifelt diese Frauen sind, die zum Teil drogenabhängig sind und sich für 5 Euro, ich wiederhole es, 5 Euro verkaufen. Oh. Und zwar für alles, was gewünscht wird von den Männern, die Frauen kaufen.
Oh mein Gott.
5 Euro. So, und jetzt ironischer Turn. Also wirklich alle angucken, das empfehle ich sehr. Und Gerhard Schönborn und sein Café Neustadt, Neustadt e.V. unterstützen. Die machen wirklich tolle Arbeit. Hm. Und er gibt da tiefe Einblicke auch in das Menschenbild des Unterstützens, des Helfens und der Hoffnung auch. Ne?
Übrigens, dass darf es ich noch ganz Weg gibt. Einen kleinen Satz. Das ist das, was ich als Historikerin in den Quellen gefunden habe, der Frauenrechtsbewegung, die sich genau in diesem Gebiet der Prostitution, eben der Abolition der Prostitution, ja, engagiert hat. Und es klingt so ähnlich. Weißt du, in der realen Hilfe, Essen geben, Antibiotika geben, weißt du, den Mädchen und den Frauen so viel wie möglich helfen in ihrem absoluten Elend und gleichzeitig mit dieser praktischen Hilfe auch politisch dafür zu kämpfen, dass dieser Menschenfleischverkauf nicht mehr stattfinden kann.
Ja, genau, exakt. Und gleichzeitig, na, es ist ja die Absurdität der Gleichzeitigkeit. Selbe Stadt.
Ja.
Bundeskongress DGB, also Dachverband der Gewerkschaften in Deutschland, hat seinen Bundeskongress gehabt und auf diesem Bundeskongress natürlich ganz viele Beschlüsse gefasst. Unter anderem auch ein Beschluss mit dem vollen Titel »Illegale Prostitution und Menschenhandel konsequent bekämpfen, selbstbestimmte Sexarbeit als Erwerbsarbeit anerkennen.« Dieser Beschluss ist so blöd und so menschenverachtend und so jenseits von jeder Realität, die nur ein paar Meter davon weg gewesen wäre, ne? Dass es wirklich schmerzt. Also der DGB plädiert natürlich dafür, ne, differenziert zu betrachten. Und es gibt eben, ne, illegale Menschenhandel, das ist ganz schlecht. Und es gibt aber auch selbstbestimmte Sexarbeit.
Ah, fick dich, Blabiblub.
Und dann fordert der DGB ernsthaft in einem Punkt, also kann man alles schön nachlesen auf der Seite, der DGB fordert, Zitat, die Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbsarbeit und die Einbeziehung von SexarbeiterInnen, BetreiberInnen von Prostitutionsstätten sowie der gewerkschaftlichen Interessensvertretung in alle Prozesse zur Neu- oder Umgestaltung gesetzlicher Regelungen.
Die Neoliberale.
Hammer, oder? Es ist,
es
schon
ist
Hammer.
Die Neoliberale. Es ist die neoliberale Übersetzung der Biopolitik, dass Menschen nur noch fickende Maschinen sein sollen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund, also sorry, meine Gewerkschaften, ich bin seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied, oder? Dass meine Gewerkschaften, die Heldinnen und Helden unseres Kampfes für Freiheit, politische Partizipation, soziale und ökonomische Chancengleichheit dermaßen verraten, dann muss ich sagen, schafft den DGB ab.
Ja.
Es geht nicht.
Auf dem Beschluss
geht
es noch weiter.
Es geht, ein solcher Beschluss geht nicht. Und weißt du, was mich am meisten schockiert? Who the fuck würde, wo waren die Weiber, die hier ja gestimmt haben? Wo sind die Gewerkschaftsfrauen? Was ist mit denen passiert?
Der Anfang stammt von den Gewerkschaftsfrauen. Das ist eben, das ist ganz tragisch. Und der Beschluss endet damit,
ehrlich,
dass sich...
sind wirklich Mittäterinnen.
Ja, und der Beschluss endet damit, dass sich der DGB, Zitat wieder, nachdrücklich gegen ein Sexkaufverbot ausspricht. Und dann steht auch noch, auch im Rahmen des sogenannten nordischen Modells. Das würde zu mehr Gewalt und
es ist
Ausgrenzung führen.
Es ist völlig faktenfrei.
Und ich sage nochmal, 5 Euro. 5 Euro und du kaufst eine ganze Frau.
Nein.
Und das gilt noch als selbstbestimmte Sexarbeit wahrscheinlich, ne? Weil die haben keinen Betreiber, um
ganz,
dieses Wording aufzugreifen.
Ganz ehrlich, in welchem Spital sind diese Weiber krank? Also sorry. Also echt, wirklich, nee. Machen wir was dagegen.
Schlimm, ne?
Geht gar
es
nicht.
Wirklich,
es ist nicht nur schlimm, es tritt. Nur damit wir ganz klar sind, es tritt jedes historische Engagement der deutschen Gewerkschafterin in die Mülltonne.
Ja,
die
Marie
deutschen Gewerkschafterinnen
würde sich im Grabe
umdrehen. Nein, also die deutschen Gewerkschafterinnen,
werfen,
die
ne?
sowas verabschieden. Es ist wirklich, die sind, das hat mit Gewerkschaft nichts mehr zu tun. Und Chancengleichheit, Freiheit und Gleichheit von Mann und Frau, sondern das hat wirklich mit einer, also ich finde das hat wirklich mit einer Adaption dieser Weiber zu Menschenfleischverkauf zu tun. Also geht nicht. Eigentlich müssen wir jede dieser Frauen, die da abgestimmt haben und zugestimmt haben, anschreiben und so. Schaut mal
80
in den Spiegel.
80% der Teilnehmenden am Bundeskongress haben zugestimmt.
Schaut in den Spiegel, Weiber und Männer. Okay, machen wir was dagegen. Das
ist echt
schockierend.
Und die gehen dann nach Hause und sagen alle zu ihren Töchtern, Nichten,
ich habe einen neuen Job für euch. Yes! Ich habe einen neuen Job für euch. Verkauft eure Löcher. Verkauft eure Löcher. Ja. Es ist echt. Boah.
Und es hat nichts mit Realität zu tun. Ne? Es ist nur.
Unterirdisch. Unterirdisch. Nein, also.
Ich finde es sehr enttäuschend, ne? Ich finde es zutiefst enttäuschend.
Du bist so nett. Enttäuscht. Ich kriege natürlich da ein ganz anderes Gefühl als Enttäuschung. Gehen wir weiter. Ah, ich habe noch eine.
Du bist Gewerkschaftsmitglied. So.
I know. I'm gonna do it. Ich habe noch eine andere Geschichte, die mich umtreibt. Und zwar der New York Times. Die Kathleen Kingsbury, auch eine Frau, weißt du, wir feiern ja immer die Frauen, die große Positionen kriegen. Die ist die Opinion Editor der New York Times. Mhm. Kathleen Kingsbury. Und mit ihrem Foto habe ich auf X gepostet, Antisemitism, oder Twitter, wie die Ronerin und alle anderen sagen, Antisemitism has a face. Also Antisemitismus hat auch ein Gesicht. Die Kathleen Kingsbury passt darunter. Seit 2020 die verantwortliche Redakteurin für die Meinungsseite der New York Times ist, publiziert die Meinungsseite der New York Times, die dann SRF, ZDF, ARD, füttert, DPA, also alle sogenannten Leitmedien füttert, publiziert die, also heuert die diese freien Journalisten an, um ihre Meinungskolumnen zu schreiben, um in erster Linie Sexarbeit, sogenannte Sexarbeit, also Prostitution, Menschenfleischverkauf zu propagieren und Antisemitismus zu propagieren. Also ich finde
ich will sie
entlarven. Ich finde, als Historikerin schaue ich ja auf die 30er Jahre, zu denen ich ganz viel publiziert habe, auf die Institutionen, die versagt haben, auf die politischen Prozesse, die schief liefen, aber ich schaue vor allem auch auf die Akteure und Akteurinnen. Und das ist ja in den letzten 20 Jahren wurde da sehr viel erarbeitet. Also wie weit haben die Medien mitgemacht im Judenhass? Wie weit haben die Universitäten sich gleichgeschaltet? Wer hat überhaupt an den Pogromen auch gegen die Unternehmen von jüdischen Deutschen mitgemacht? Und das Spannende ist, was ich realisiert habe, was auch in der Wissenschaft durchaus Stand ist, dass die Akademie und die Medien an vorderster Front standen in der Unterstützung der Enteignung von jüdischen Deutschen. Und genau das passiert mit den New York Times ist ein Drecksblatt geworden. Der Spiegel ist ein Drecksblatt geworden. Die Süddeutsche Zeitung ist ein Drecksblatt geworden im Hinblick auf die sogenannte Judenfrage oder Frauenfrage. Und ich finde, das müssen wir, die Akteurinnen und Akteure müssen wir benennen. Deshalb bringe ich hier die Kathleen Kingsbury dann auch mit einem Wikipedia-Eintrag, die einen der schlimmsten Opinion-Beiträge, der sich so einordnet in die Weisen von Zion, diese Lüge aus dem pogromistischen, zaristischen Russland, einordnet, indem eine Riesenseite vor dem Bericht über die sexuelle Gewalt vom 7. Oktober 2023 der Hamas-Barbaren, der palästinensischen Horden gegen Israel, also einen Tag vorher, publiziert eine Opinion-Page über, ich mag es nicht zitieren, aber über eine Vergewaltigungsgeschichte, die organisiert wird von Israel, die einfach erfunden, krass, erstunken, ja, ja, und erlogen ist.
Und du glaubst so nicht, grausig, ob mir die zugeschickt wurde.
So von, grausig.
Ja, ja, das ist ganz
so grausig. Mhm. Und das passt in die alten antisemitischen Mythen der Hostien, weißt du, Verletzung der Kinder, Ermordung durch die Juden, der Brunnenvergiftung durch die Juden.
Ja, jetzt
und dass die New York Times, dass die New York Times die sexuelle Gewalt nimmt. Und das ist ja das Spannende. Also, weißt du, das Spannende daran ist, dass alles, was die Hamas gemacht hat, diese Drecks Terroristen und Barbaren. Alles, was die wirklich faktisch gemacht haben am 7. Oktober, das verwenden die Drecksideologen gegen Israel. Also weißt du, die Projektion, sag mir, was du dem Juden vorwirfst oder der Jüdin vorwirfst und ich sag dir, welchen Verbrechens du schuldig bist.
Ja, ja, und jetzt gehört natürlich dazu, selbstverständlich macht Israel nicht alles richtig und selbstverständlich gab es auch bei Soldaten vom IDF mit Sicherheit Übergriffe, mit Sicherheit, aber Israel ist eine Demokratie und die haben Mechanismen, dem nachzugehen und das zu ahnden. Big difference, ne? Muss man hier auch mal sagen.
Sorry, aber the prisons are not a paradise.
Aber das hat, ja, aber das hat, ja, ja, natürlich, aber das hat Konsequenzen in
es
der Realität.
Vier,
ich darf einmal erzählen.
14 Fälle. 14 Fälle. 1200 Menschen wurden hingeschlachtet. In einer brutalen Sadomaso-Orgie, ja, von den Hamas am 7. Oktober. 1200 Menschen und 250 Menschen entführt in einer brutalen Sadomaso. Der Typ beruft sich auf eine NGO, Hamas-nahe NGO, mit 14 Fällen. Und die New York Times, weißt du, das ist ja, das ja, eine. Aber die New York Times macht daraus eine große Geschichte. Ehrlich, ihr seid der Stürmer. Ihr habt jeden Maßstab von Journalismus verloren. Das wollte ich sagen.
Jeden Maßstab,
Antisemitismus hat ein Gesicht.
Ja, und, das heißt, und es Kathleen prägt Kingsbury unsere Realität. Letzten Samstag war der ESC und unser Freund inzwischen, ursprünglich war es mal mein Freund inzwischen, ist unser gemeinsamer Freund.
Gerd Bührmann.
Gerd Bührmann macht wie immer zum ESC in Köln eine Kultshow, wo er zusammen mit Thorsten Schlosser, einem anderen tollen Comedian, eine so Vorabshow macht, dann guckt man sich gemeinsam den ESC an und dann gibt's Party. Das Ganze meistens im Bürgerzentrum Ehrenfeld, also man braucht Tickets, kostet auch ein bisschen was, ne? Und dann haben alle, die da hingehen, eine gute Zeit.
It's a nice party. Yes.
Ja, und weißt du, was passiert ist letzte Woche? Hast du es mitbekommen?
Ja, also aber erzähl.
Ja, also die beiden, Thorsten Schlosser und Gerd Bührmann, beginnen mit ihrer Vorshow sozusagen. Ne? Mhm. Gerd macht das traditionellerweise in seinen Hedwig Dom High Heels, Nicola Müller und ich ihm gekauft haben. Ich möchte einmal darauf hinweisen. So, also jedenfalls trägt er rote High Heels und seinen schwarzen Anzug. Und eine schöne Bühne, schön geschmückt mit den Fahnen der Staaten, die da gleich beim ESC antreten. Und dann stürmt stürmte ein Typ die Bühne und riss die Israel-Flagge runter.
Ein Islamofaschist.
Ein Islamofaschist, ja.
Ja.
Den haben sie dann irgendwie rausbuxieren
können. Überwältigt irgendwie.
Die Fahne wieder aufgehängt und dann passierte das aber nochmal.
Ja.
Und da kam es zu einem Handgemenge. Ne? Mein pazifistischer,
ja.
Na, würde er von sich weisen. Mein,
nein, aber er ist kein Schläger, so wie ich.
Friedfertiger Freund.
Er ist definitiv kein Schläger, so wie ich.
Nee, genau. Also wärst du da gewesen, hättest du alle
genau.
Männer da, die auf der Bühne waren. Natürlich verteidigt.
Ja,
und,
ja ich
genau.
bin definitiv.
Aber das ist schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Also es gab richtig ein Handgemenge auf der Bühne.
Ja.
Und der Übeltäter wurde dann auch rausgeschmissen und auch die Polizei wurde eingeschaltet. Das passiert 2026 in Deutschland.
Ja.
Dass Menschen es nicht ertragen, dass Menschen andere eine gemeinsame Veranstaltung genießen wollen, wo eine israelische
genau.
Fahne an der Wand hängt.
30er Jahre.
Das darf doch nicht wahr sein.
Es geht um die Juden. Es geht um einen Judenboykott im Kulturbetrieb. Ehrlich, diese Typen, das ist sowas von 30er Jahre. Die sind total islamofaschistisch oder reaktionär jenseits. Wie kommt irgendein durchgeknallter Typ, der hoffentlich verurteilt wird, der entdeckt wird und verurteilt wird, und zwar hoffentlich mit Gefängnisstrafe, wie kommt einer dazu, den Antisemitismus auszuleben mit Brutalität, eben Handgemenge auf der Bühne, um eine Israel-Fahne zu beseitigen. Ich finde Leute, liebe Hörer und Hörerinnen, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Kulturboykott von Israel sowas von antisemitisch ist. Das macht ihr nie mit irgendeinem anderen Land. Also es gibt so viele Kulturschaffende und die werden auf ihre Herkunft, weil die jüdisch ist, supposedly, es gibt auch ganz viele Christen und Araber in Israel übrigens, die zu boykottieren, die gewaltmäßig zu gefährden, das ist echt 30er Jahre pur. Also was geht in euren Köpfen vor? Ihr seid echt krank.
Ja,
echt krank,
einige Großväter werden jetzt sehr stolz auf die. Oder Großväter.
Aber unglaublich, unglaublich.
Du sag mal, wir haben uns ja länger nicht gehört. Ich hätte noch ein Thema auf der Liste. Ich fände das sehr schade, das jetzt nicht zu bringen, weil wir schon so lange sprechen. Aber lass uns vielleicht ein bisschen
überziehen.
Also
wir haben jetzt
heute.
Auch ein paar, unbedingt, wir haben auch ein paar Wochen wieder Funkstille, weil wir ja auch arbeiten und uns unseren Schriften zuwenden müssen. Weiter, unbedingt. Ich bin ganz rot.
Es ist ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, weil in Deutschland darüber nicht berichtet wird in Medien. Und zwar ist es der Fall Australien und das Gerichtsurteil Giggle versus Tickle.
Mhm.
Alle, die in den sozialen Medien aktiv sind, können diesen Hashtag Giggle versus Tickle mal eingeben. Dann bekommen sie das, was ich gleich sehr knapp zusammenfasse, auch vorgezeigt, ne, und können das nachvollziehen. Beziehungsweise natürlich australische Medien lesen oder TV-Berichte gucken. Gibt es auch vieles auf YouTube. Interviews mit Sal Grover. Das ist die Unternehmerin, die gleich im Mittelpunkt steht dieses Falles. Das lohnt sich. Mich ärgert es sehr. Ich bin da auch schockiert, dass Deutschland dazu so gar nichts macht. Aber natürlich aus Gründen. Also, worum geht es? Australien hatte in der letzten Woche ein Gerichtsurteil, was deutlich macht, was passiert, wenn Gesetze ideologiegetrieben sind und nicht realitätsgetrieben.
Mhm.
Vielleicht kurze Vorgeschichte. Ein Mann mit dem Geschlechtseintrag weiblich, Jason Tickle, der sich Roxanne nennt, hat 2021 eine App nutzen wollen, die Unternehmerin Sal Grover entwickelt hat und angeboten hat. Diese App heißt Giggle for Girls, also Kichern für Mädchen. Also
das ist eigentlich Lesben- und Frauenplattform. Mädchen- und Frauenplattform par excellence. Es dürfen nur Mädchen und Frauen in der Giggle for Girls, also Giggle teilnehmen. Es ist ein Frauen- und Mädchengeschützter Raum. Ganz geil, wie wir ganz viele solche Räume hatten in den 80er, 90er und 0er Jahren.
Ja, auf Neudeutsch oder auf Woke heißt es Safe Space. Aber tatsächlich ist das ein geschützter Raum und als dieser auch gedacht. Diese App nutzte, du hast es mal so gut erklärt, eine digitale Gesichtserkennung,
ja,
wenn man sich da einloggen wollte.
Wenn du Testosteron, also du kannst die Gesichtserkennung, muss ich ja auch machen in San Francisco bei der Einreise, bei der Ausreise ist ja die biometrischen Daten, du kannst es. Und das, da war Sal Grover die erste, die hat einfach alle Mitgliedanfragen, hat sie einfach mit einer biometrischen Erkennung geschaut, ob es das Testosteron-Kinn hat, weißt du, das Männer haben. Also du hast eine andere Kinnform. Du kannst sofort mit der App erkennen, ist es ein Mann oder eine Frau, weil Mann und Frau sind biologisch definiert. Hallo, liebe
jedes
Leute.
Jedes Kind kann das. Ne?
Trigger, also jedes Triggerwarnung. Es gibt zwei Geschlechter. Hallo. Okay.
Ja, also jedes Kind unterscheidet Menschen in Männer und Frauen.
Absolut, absolut.
Und lernt das sofort. Also kein Hexenwerk. Jason Tickle wollte 2021 sich also da einloggen in Giggle for Girls und die App sagte, nope, du bist ein Mann.
Er ist ein Mann.
Daraufhin hat er geklagt und ab 2022 begann ein Rechtsstreit. Der hieß erst Tickle versus Giggle und später dann Giggle versus Tickle.
Es ist furchtbar, der Tickle.
Und im August 2024 gab es dann das erste Urteil des Bundesgerichts. Also wir sprechen, das ist Federal Court, heißt
ja,
das
es
in
ist
Australien.
Ja, der Bundesebene, Landesebene heißt es. Das ist auf der Landesebene wurde das entschieden.
Ja, das ist gut, also Federal Court.
Yes.
Bleiben wir vielleicht bitte.
Föderalistisch Kantone, Länder, Bundesländer, ja.
Und der Federal Court gab ihm recht und sagte, dass er indirekt diskriminiert wurde. Und das Gericht damals hat sich nicht, war sich nicht so doof zu sagen, dass Geschlecht veränderlich sei. Und das hat natürlich eklatante Auswirkungen für das Geschäftsmodell dieser Unternehmerin. Nicht nur sie, sondern es hat natürlich auch Breitenwirkung, weil das Urteil an alle Frauen und Mädchen erstmal ausging, ihr habt kein Anrecht mehr auf eigene Räume. Ne?
Ja.
Sal Grover hat natürlich sofort Berufung eingelegt.
Auf die höhere Ebene.
Ja, Berufungsinstanz war immer noch Federal Court.
Ah, okay.
Ja, ja, genau. Und dieses Berufungsurteil kam jetzt letzte Woche vom Federal Court. Und die haben das bestätigt, das Urteil, haben aus indirekter Diskriminierung, aber direkte Diskriminierung gemacht und damit den Schadensersatz, den Jason Tickle gefordert hat, auch mal eben verdoppelt. Also sie haben Sal Grover noch mehr bestraft. Abgesehen davon, dass so ein Gerichtsverfahren ja Hunderttausende kostet. Mhm. Ne? Gleichzeitig hat der Federal Court erklärt, dass es ausdrücklich keine gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche Sicht sei, die er da durchsetzt, sondern schlicht das Gesetz, was gilt, ausführt. Ein Gesetz aus dem Jahr 2013, wo der Sex Discrimination Act von Australien ergänzt wurde und seitdem Geschlecht auf derselben Ebene steht wie Gender Identity. Also wer diskriminiert wird, kannst aus Gender Identity gründen.
Sprich, Sprechaktgesetz nach Selbstbestimmungsgesetz.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und deshalb, also der Court hat natürlich genau gemäß der Gesetzgebung geurteilt. Eine Gesetzgebung, die absolut fiktiv, ideologisch und totalitär Mädchen und Frauen verachtend ist. Das ist ein bloody Gesetz, das schon eben seit 2013, also Australien ist echt also es ist wirklich ein schreckliches Land diesbezüglich. Und es ist aber klar, dass der Federal Court aufgrund der gesetzlichen Grundlage, die besteht wie in Deutschland.
Mhm.
Wenn du ein Selbstbestimmungsgesetz hast, musst du natürlich entlang diesem schrecklichen, undemokratischen Antiverfassungs-, Antigrundgesetz urteilen. Deshalb waren wir ja von Anfang an gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Weil es genau diese Möglichkeit gibt, dass faktisch ein urschrecklicher Typ, ein Mann, also der, weißt du, wenn du auch die Bilder siehst, egal, der kann ja auch ganz schön sein, aber ein Mann kann Frauen und Mädchen vorschreiben, wann er Zugang zu Frauen und Mädchen hat.
Männer bestimmen, was
ein Männer ist. Männer ist 19. Jahrhundert. Ja. 19. Jahrhundert. Männer. Also Männer entscheiden. Männer
Punkte.
Entscheiden.
Yes, ich finde das interessant, dass der Federal Court das festgeschrieben hat, ne, dass er jetzt hier keine politische Aussage trifft, sondern das Gesetz auslegt. Ich als juristische Klugscheißerin, würde sagen, warum hast du dann die Strafe für Zell Grover mal eben verdoppelt? Das hättest du ja dann nicht tun müssen. Aber das sage ich als Nicht-Juristin und Nicht-Australierin. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das eine Etage höher zu ziehen. Das wäre dann der High Court.
Das macht
sie
auch.
Und Zell Grover wird das natürlich machen. Was bedeutet aber dieses Urteil jetzt schon wieder?
Global.
Ne?
Ja.
Schon wieder. Es ist die Aussage, Frauen haben kein Recht auf eigene Räume,
genau.
Eigene Clubs, eigene
genau.
Treffen.
Wie im 19.
Oder
Jahrhundert.
Auch nur eine eigene App. Wenn ein Mann sagt, ich will da rein sein.
Ja,
und
genau.
Dann gibt es keine Frauenräume, Frauenclubs, Frauenveranstaltungen mehr.
Genau, wie im
es
19.
Gibt sie
Jahrhundert.
Nicht mehr.
Du darfst als Frau und Mädchen nicht deine eigenen Räume bespielen. Du darfst es nicht, wie im 19. Jahrhundert. Wie, du hast doch den Fall in München. Annette Augsburg.
Doris Lange, meinst du?
Weiß nicht, Augsburg, die als Prostituierte festgenommen
wurde. In
Berlin.
Ah, Anita
in Berlin?
Augsburg, 19. Jahrhundert.
Genau. Okay. Anita ja. Augsburg, die als Prostituierte festgenommen wurde, weil sie es wagte, irgendwie um 10 Uhr.
Allein, um über den Gendarmenmarkt zu laufen.
Yes.
Das macht
es. Es ist
verdächtig.
Genau dasselbe. Und also, es gibt zwei Ebenen. Australien als Drecksland mit einem Selbstbestimmungsgesetz, das ein Drecksgesetz ist. Sage ich jetzt einfach polemisch, Regula Stempfli, ich darf das. Gibt diese Ebene, die zweite Ebene gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Süddeutsche Spiegel, die sogenannten Leitmedien, über dieses entscheidende Urteil nicht berichtet. Ich bin in San Francisco bei meinem wunderbaren Sohn gewesen und habe ihm eben, weil er so gefragt hat, oh, Mama, du regst dich auch über was? Und da habe ich eben diesen Fall zitiert und er, I've never heard of it. Also ich habe noch nie davon gehört, auch seine Freunde. Ich habe ja ganz viele Studentinnen und Studenten kennengelernt. Ich habe auch einen kleinen Vortrag gehalten. Es war super nett, sehr entspannt, wunderbar.
Schön,
und habe ihnen das erzählt. Und die dann alle sofort, AI, weißt du, Gemini, Claude, Grok, ChatGPT nachgeguckt. Dann schauen die mich mit großen Augen an und sagen, why don't we hear about this? Warum hören wir davon nicht?
Und ja, das weil ihr aus den Plattformen austretet, wo man noch Nachrichten bekommt. Ne? Wir sind ja, wir Feministinnen sind wie die Iranerinnen. Wir sind dankbar, dass es X gibt, weil darüber können wir uns vernetzen und weltweit Informationen, weil unsere jeweiligen Medien in
aber
unseren
die
Ländern
Lehre,
nicht.
Die drin. Lehre für uns in Deutschland ist, dass die verdammte CDU, wir haben rechts gewählt, sehr verehrte Damen und Herren, vor einem Jahr, die Wahl, der Bundestag, das Selbstbestimmungsgesetz muss ersatzlos gestrichen werden. Punkt. Wir können dann ein anderes, also die ganze, für die Transmenschen, die nicht mehr psychologische Trainings und bla bla bla, das können wir alles ganz anders ordnen, zum Beispiel nach dem schweizerischen Modell, wo die Zivilstandsbeamten...
Ich finde ein medizinisches Gutachten wirklich sinnvoll.
Okay, müssen wir noch diskutieren. Ich weiß einfach, in der Schweiz funktioniert es ziemlich gut, dass sogar die Zivilstandsbeamtin entscheiden kann, also es, wenn irgendein dahergelaufener, verwahrloster Typ oder auch nicht verwahrloster Typ reinkommt und meint, ich bin jetzt eine Frau, dass sie tatsächlich medizinische und psychologische Gutachten antworten kann. Finde ich nicht schlecht. Also das ist eine Möglichkeit. Können wir uns ein andermal unterhalten? Was mich aber wirklich umtreibt, und da hast du völlig recht, ist, dass dieser Fall in Australien, der eigentlich quasi auf globaler Ebene gesehen ein entscheidender Fall ist, der Abschaffung von Mädchen- und Frauenfreiheiten, dass dieser Fall in den Leitmedien unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt nicht besprochen wird. Das ist nicht nur ein Riesenskandal, sondern das ist eine Desinformation durch Schweigen. Und das ist einer der größten Themen, die momentan stattfindet, die wahrscheinlich in den 30er Jahren genauso stattgefunden hat, dass du die Verfolgung von bestimmten Gruppen der Gesellschaft, Frauen, Mädchen, Juden, Jüdinnen, dass du das gar nicht mehr im öffentlichen Raum besprechen darfst.
Und ja, das nicht ist nur total,
das ist
aktiv,
die Schweigespirale pur.
Aktiv geschrieben wird von Journalistinnen. Sie haben übrigens echt Glück, dass ich so anständig bin und ihren Namen nicht öffentlich sage, liebe Journalistin vom Deutschlandfunk Kultur. Ihre Definition von Feminismus und Antifeminismus zu eng ist und auch nicht dem Forschungsstand entspricht.
Ah, ne? Sehr schön.
Das ist schon, das ja. ist alles ist eine Soße.
Sie ist zu eng und entspricht nicht.
Eine Soße.
Ich möchte wirklich über die Schweigespirale noch ein Beispiel bringen. Über den Terrorakt in Modena in Italien. Und das passiert ja die ganze Zeit. Du hast Messerattacken, du hast Attacken, dass Terroristen mit dem Auto Menschen überfahren, 8 Menschen morden. Es sind Mörder, es sind Massenmörder. Und die Tatsache, dass diese Massenmörder nicht mehr als Massenmörder benannt werden, sondern durch eine Pathologisierung quasi entschuldigt werden, es geht gar nicht, Leute. Geht gar nicht. Er heißt der Massenmörder, der Massen verletzt hat, heißt Salim el-Kudri. Das ist ein Terrorist. Und über den wird nicht geredet in der Terrorattacke von Modena, sondern es wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, allen Leitmedien, irgendwie so schla, pfuh, die Ursache ist nicht klar, psychisch labiler Täter und so weiter und so fort. Das ist Ideologie pur. Das habe ich schon übrigens vor 15 Jahren bei den Amok-Tätern auf rechter Seite in den USA immer geschrieben. Es geht nicht an, dass diese Massenmörder an den Schulen, oder? Also diese rechtsextremen weißen Jungs,
die meistens Mädchen umgebracht haben.
Die, genau, meistens Mädchen und Lehrerinnen umgebracht haben.
Aus Frauenhass? Mhm.
Genau. Dass die so entpolitisiert werden, indem sie quasi als psychologischer Einzelfalltäter herumgereicht werden. Das habe ich bei den Amokläufen an diesen Schulen, also vor allem in den USA, aber es gab es ja auch in Deutschland furchtbarerweise, dass das nicht als ideologisch, soziologisches, gesellschaftliches Thema auch in den Medien benannt wird. Und was mir auffällt, seit 5 Jahren werden die islamistischen Mordattacken von Männern mit muslimischem Background oder sogenannten Transfrauen, die Männer sind, nicht in Urteilskraft benannt werden. Es ist eine Verfälschung der Geschichte. Wie es Hannah Arendt im Totalitarismus beschreibt, du darfst gewisse Dinge nicht mit Urteilskraft und Begriffen nennen. Und das ist mir so aufgefallen in dieser Woche mit dieser Terrorattacke auf Modena. Und dann denke ich immer, wem cui bono? Was wollt ihr eigentlich damit? Was wollt ihr verschweigen, was in der Realität stattfindet? Vielleicht könnte es tatsächlich sein, dass der Islamismus eine psychologische Krankheit ist. Aber dann müssen wir uns doch öffentlich darüber unterhalten, dass es ein pathologisches Verhalten nach sich zieht. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir darüber offen diskutieren können.
Ja. Ich erinnere mich an einen Fall vor ein paar Jahren. Ich meine, in Frankfurt wurde damals eine Frau und ein Kind von einem Spinner, danach war er eben pathologisiert, vor einen Zug gestoßen. Und das war so die erste Berichterstattung, wo mir das sehr, sehr aufgefallen ist, dass immer dieses, ja, aber der hatte eben psychische Probleme, im Mittelpunkt stand nicht das Opfer, nicht die Opfer, die da ihr Leben verloren haben, sondern immer das Verständnis für den Täter und mit dieser Pathologisierung, der, glaube ich, damals auch eine Fluchtgeschichte hatte, wo man ja sagen muss, ey, wenn du sowas erlebt hast, bist du nicht mehr normal, aber wenn du jemanden vor den Zug stößt, bist du eben auch nicht normal. Also,
genau. Es ist eine Tat, es ist ein Mord. Die Pathologisierung hat eine Funktion. Sie entpolitisiert. Ja. Sie nimmt dem Vorfall den Charakter des Absichtslosen, des Schicksals.
Ja.
Sie macht den Täter und der Tat zu einem Schicksalsschlag, nicht zu einer Tat. Sie macht den Täter dann indirekt auch zum Opfer. Sie macht ihn zum Opfer der Krankheit, seiner Umstände, seiner Psyche. Geht mir
ja,
weg
und,
davon.
Du beschreibst es hervorragend, dass es eben dann kein Terrorakt mehr ist, weil der Täter psychisch krank ist oder labil ist oder blablabla.
Dabei ist es ein Terrorakt.
Ist es ein Terrorakt, weil was ist Terror? Terror heißt Angst und Schrecken.
Öffentlichen Raum.
Öffentlichen Raum.
Yes. Und ich finde tatsächlich, jeder Mordakt, jeder Akt von solch durchgeknallten Psychopathen muss als Terrorakt beschrieben werden. Und wenn sie islamischer Background haben, muss er genauso auch verordnet werden, weil die unsere Verletzlichkeit unserer öffentlichen Räume der Bürgerlichkeit, der Westlichkeit, der Freiheit von Frauen absolut verletzen. Und da komme ich nochmals auf
das... es ist mir egal. Also du hast völlig recht in deiner Beschreibung. Es sind überdurchschnittlich häufig Männer mit islamistischem Hintergrund. Ne? Mhm. Aber mir ist das wurscht. Mir ist das alles wurscht.
Genau.
Ich will, dass die Realität beschrieben wird. Ne?
Ja, danke.
Wie bei den Spinnern, die in Hamburg die Veranstaltung gecancelt haben. Mir ist egal, wo ihr politisch steht. Ihr
absolut
seid Verfassungsfeinde.
Genau.
Und wer auch immer Menschen vor den Zug stößt oder mit dem Auto in Menschenmassen fährt, sind Feinde unserer freien Lebensart und Demokratie. Und wenn sie einen islamistischen Hintergrund haben, muss der benannt werden.
Ja, das ist die Unterscheidungskraft. Das ist der Diskurs der öffentlichen Gesellschaft. Und das bringt mich, ich hatte da noch einen Satz wegen dem Australien-Fall. Wo habe ich jetzt die Grammatik der Pathologisierung? Genau. Ich finde, wenn du im öffentlichen Raum auch per Gesetz die Möglichkeit kriegst, Mädchen und Frauen zu verletzen, zu diskriminieren, ihnen ihren Raum zur eigenen Entfaltung zu nehmen, dann musst du ganz klar feststellen, wir sind nicht mehr in einer Demokratie, sondern wir sind wieder dort gelandet, wo unsere Heldinnen der Vergangenheit es nie sein wollten und uns alles erkämpft haben, weil es ist ganz klar, der Westen ist der Ort der Freiheit und der Öffentlichkeit. Und jede, die diese verletzt gegen bestimmte Gruppen, ist eine Verfassungsfeindin und ein Verfassungsfeind. Und damit können wir arbeiten. Und nochmals, we will win. They will lose in the long term.
Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.